I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien, und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf die Freude über die Fortschritte beim Klimaschutz, auf ein Geheimtreffen der produktiven Art zwischen Wirtschafts- und Finanzminister und Vertretern der Wirtschaft und auf den dringenden Handlungsbedarf, der besteht, wenn wir Deutschland wieder auf Kurs bringen wollen. Schließlich haben wir es gehört, offiziell sind wir in einer Rezession, so die Bundesbank in der vergangenen Woche. Was getan werden muss, das diskutieren wir heute mit einem, der es wissen muss, mit Professor Gunter Schnabel. Ich finde es spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Was für eine Woche. Wir könnten so viel diskutieren. Beispielsweise den Zinsentscheid der Bank of Japan.
The BOJ has officially ended its negative interest rate policy. These are lines that are coming through. The overnight core rate has been shifted to 0 to 0.1.
The Bank of Japan has officially confirmed that it is ending an era of negative interest rates.
Nach 17 Jahren hat die japanische Notenbank den kurzfristigen Zinssatz von minus 0,1% auf 0 bis plus 0,1% erhöht. Was für ein Schritt. In der Tat ein kleiner Schritt, aber ein wichtiges Symbol. Könnte es wirklich sein, dass Japan es geschafft hat, die Deflation und die Stagnation zu überwinden? Ich bleibe skeptisch, ein Thema für einen künftigen Podcast. Ebenso interessant war der Entscheid der US-Notenbank Fed, die Zinsen nicht zu ändern, aber vor allem auch zu erklären, weiterhin davon auszugehen, in diesem Jahr noch 3 Zinssenkungen zu machen.
We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks.
Die Börsen haben sich gefreut. Der Goldpreis übrigens auch. Die Frage ist, was passiert hier? Und dieser Frage gehen wir in der kommenden Woche nach, wenn wir einen genaueren Blick auf die USA werfen und den Wahlkampf. Kommen wir zu Deutschland. Auch da gab es in dieser Woche viele Meldungen. So zum Beispiel die Meldung, dass der Europarat Deutschland eine wachsende Ungleichheit attestierte.
Es sind deutliche Worte, die der Europarat an Deutschland gesendet hat. Die soziale Ungleichheit werde immer größer und die Politik müsse dringend etwas unternehmen.
Mehr Anstrengungen gegen Ausgrenzung, Armut und Wohnungslosigkeit. Das fordert der Europarat in einem Bericht von Deutschland.
In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht kann man lesen, es gebe eine wachsende Ungleichheit und das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung stehe hierzulande in keinem Verhältnis zum Reichtum. Der Europarat bedauert, dass die Armut vor allem bei Kindern zunehme und er bemängelt die Wohnungsnot in Ballungsräumen. Interessanterweise wird mit keinem Wort die Ursache erwähnt, nämlich die Migration. Die Migration führt zu mehr statistischer Armut. Wir erinnern uns, in diesem Podcast schon oft diskutiert. Der gesamte Anstieg der Armut lässt sich auf den steigenden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den letzten 15 Jahren zurückführen. Es ist kein Plädoyer gegen Migration, es ist nur ein Hinweis, dass die Migration sich natürlich auch in Armutsindikatoren niederschlägt. Das gilt übrigens auch für die Vermögensungleichheit, denn die Migranten kommen ja meistens vermögenslos zu uns. Das heißt, auch dadurch kommt es zu einem statistisch gemessenen Anstieg der Ungleichheit. Und was den Wohnungsmangel betrifft, auch da muss man einfach erkennen, wenn man eine Politik verfolgt, die Zuwanderung ermuntert, dann muss man natürlich auch entsprechend handeln. Man muss investieren in Schulen, in frühkindliche Bildung, aber eben auch in Wohnraum. Und wenn man das nicht tut, dann ist natürlich Wohnungsmangel zwangsläufig die Folge. Und deshalb finde ich es schon ein bisschen komisch, einem Land, welches immerhin nach Auskunft der Bundesregierung über 50 Milliarden pro Jahr allein für Menschen ausgibt, die mit dem Wunsch nach Asyl zu uns kommen, also diesem Land vorzuwerfen, es hätte ein hohes Maß an Armut und Ausgrenzung, das finde ich schon nicht ganz in Ordnung. Ein anderes Thema, der Bundesbankbericht. Und der war interessant, denn passend zum Podcast der vergangenen Woche, wo wir uns ja ausführlich mit dem Thema Produktivität beschäftigt haben, geht auch die Bundesbank den Ursachen nach, warum wir denn seit Jahren eine rückläufige Produktivität haben. Im Kern sind es dieselben Punkte, die wir in der vergangenen Woche schon diskutiert haben. Darum möchte ich sie an dieser Stelle nicht wiederholen. Interessant ist auch, dass die Notenbanker eine mögliche Ursache erwähnen, die sie bisher geleugnet haben, nämlich die Bedeutung der Zombifizierung in der Wirtschaft. Das heißt, dass Unternehmen überlebt haben nur wegen des billigen Geldes und deshalb nicht ausreichend investieren konnten in neue Technologien beispielsweise. Noch im Januar 2021 haben prominente Vertreter der EZB das Gegenteil behauptet. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 31. Januar 2021 schrieben Ulrich Winzeil, Generaldirektor Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr bei der EZB, und sein Mitarbeiter Jürgen Schaab Folgendes.
So uneindeutig Definition und Anzahl der Zombie-Firmen sind, so wenig überzeugend ist die Annahme, Niedrige Leitzinsen könnten der entscheidende Grund für ihre angebliche Zunahme sein. Die Bundesbank etwa hat in ihrem Monatsbericht vom Dezember festgestellt, dass der Anteil der Zombie-Unternehmen durch die Niedrigzinsen der vergangenen Jahre nicht gestiegen ist. Das ist logisch, denn ein niedrigerer Leitzins dürfte die Banken nicht davon abhalten, überschuldeten oder finanzschwachen Kunden den Kredit zu verweigern oder hohe, aber gerechtfertigte Risikoaufschläge zu verlangen.
Im Artikel steht kurz zusammengefasst Folgendes. Zombies gibt es nicht. Und selbst wenn es sie gäbe, wäre auf keinen Fall die Geldpolitik daran schuld. Und was können wir nun in dieser Woche bei der Bundesbank lesen?
Verschiedene empirische Studien deuten an, dass die lang anhaltende expansive Geldpolitik im Euroraum die Unternehmensdynamik belastet haben könnte. Mikrodaten für 12 EU-Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, geben Hinweise darauf, dass infolge der geldpolitischen Ausrichtung im Nachgang der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise der Anteil von unprofitablen Unternehmen mit Zugang zu günstigen Finanzierungsbedingungen anstieg. Panel-Schätzungen weisen zudem darauf hin, dass dies mit einer geringeren Rate von Unternehmenseintritten und Austritten verbunden war. Dieser Befund könnte erklären, weshalb die Unternehmensdynamik im Euroraum trotz der breit angelegten konjunkturellen Aufwärtsbewegung in der Niedrigzinsphase kraftlos blieb. Eigene Simulationen deuten an, dass der geldpolitische Expansionsgrad die Unternehmensdynamik auch noch in der anschließenden Normalisierungsphase beeinflusst haben könnte.
Das ist genau das, was andere Experten, wie zum Beispiel jene der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, immer wieder beschrieben haben. Schon im Mai 2020 veröffentlichte das National Bureau of Economic Research in den USA einen Aufsatz mit dem Titel Zombie Credit and Disinflation – Evidence from Europe. Die Kernerkenntnis der Analyse? Offensichtlich gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Geldpolitik und der Inflation, aber einen anderen, als die Notenbank erhofft hatte. Die Inflationsrate begann genau zu dem Zeitpunkt weiter zu sinken, als die EZB Negativzinsen einführte und mit Wertpapierkäufen begann. Die Politik der EZB, ich habe sie damals in einem Artikel die europäische Zombifizierungsbank genannt, bewirkte also mit ihren Maßnahmen eine geringere Inflation statt einer höheren, also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was eigentlich angestrebt war. Wie gesagt, das galt in damaliger Zeit. Der Inflationsschub, der dann gekommen ist später, erfolgte aus der Kombination aus der Geldpolitik und der Fiskalpolitik im Zusammenhang mit den Rettungsprogrammen. Halten wir fest, wir haben ein Problem mit den Produktivitätszuwächsen und haben deshalb auch geringeres Wachstum. Und wo wir schon beim Thema Wachstum sind, die Bundesbank erklärt auch, dass sie Deutschland auch in diesem Quartal in einer Rezession sieht. Und die Ursachen liegen auf der Hand. Es liegt besonders an der Schwäche der Industrie. Es liegt am Rückgang der Aufträge für die Industrie aus dem In- und Ausland und, auch das sagen die Bundesbanker, ein wichtiger Belastungsfaktor für die Wirtschaft ist die erhöhte wirtschaftspolitische Unsicherheit, insbesondere über die künftige Ausrichtung der sogenannten Transformations- und Klimapolitik. Kein Wunder also, dass da auch die privaten Haushalte keine sonderlich große Lust verspüren, große Ausgaben zu tätigen. Trotz dieser trüben Nachrichten gab es im Wirtschafts- und Klimaministerium Grund zur Freude.
Einige verbinden die Anstrengung zum Klimaschutz auch mit einer Erzählung des Niederganges des Landes, wenn ich das so sagen darf. Heute zeigen wir, dass das falsch ist, dass Klimaschutz gelingen kann, dass sich die politischen Anstrengungen lohnen und gelohnt haben, dass wir es tatsächlich durch politische Maßnahmen geschafft haben, auf Kurs zu kommen. Das gilt für die Jahre, für die Zukunft.
Wir haben es alle gehört, Deutschland ist auf Kurs. Zumindest, was die Klimaschutzziele betrifft. Diese Klimaschutzziele werden vermutlich, so die neueste Analyse des Umweltbundesamts, eingehalten. In der Presseerklärung des Umweltbundesamts können wir dazu Folgendes lesen.
UBA-Präsident Dirk Messner ordnet die Zahlen so ein. Mit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine hatten viele die Sorge, dass wir eine Renaissance der Kohle und anderer fossiler Energieträger sehen werden. Wir wissen heute, dass das nicht passiert ist. Das liegt vor allem am sehr erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist ein großer Schritt, der uns in den kommenden Jahren beim Klimaschutz helfen wird. Aber nicht in allen Sektoren stehen wir glänzend da. Vor allem der Verkehrssektor bleibt weiter ein großes Sorgenkind. Hier muss dringend mehr passieren, etwa durch den Ausbau der Elektromobilität und den Abbau des Dienstwagenprivilegs und anderer klimaschädlicher Subventionen. Mit Blick auf das Jahr 2030 bin ich zuversichtlich, dass wir die nationalen Klimaziele einhalten können. Wir sind bereits ein großes Stück beim Klimaschutz vorangekommen. Zu Beginn der Legislaturperiode gingen wir für 2030 noch von 1.100 Millionen Tonnen Treibhausgasen zu viel aus. Jetzt sehen wir in unseren Projektionen für 2030, dass diese Lücke geschlossen werden wird, wenn wir weiter so ambitioniert am Klimaschutz arbeiten.
Kein Wunder, dass der zuständige Minister sich richtig darüber freut.
Wir erzählen damit und zeigen damit, dass Klimaschutz und Wertschöpfung, Wachstum und Produktion und eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft zusammengehen und zusammengehören kann. Wenn wir Kurs halten, dann sind wir durch.
Deutschland ist auf Kurs. Da fragt man sich natürlich nur, wohin eigentlich? Das Umweltbundesamt freut sich jedenfalls richtig.
Insgesamt wurden 2023 in Deutschland rund 674 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt, 76 Millionen Tonnen oder 10,1% weniger als 2022. Dies ist der stärkste Rückgang seit 1990.
Der stärkste Rückgang seit 1990. Die Älteren werden sich erinnern. Das war das Jahr der Wiedervereinigung, in dem die Industrie der DDR förmlich zusammengebrochen ist. Man könnte auch sagen, es war damals eine besondere Form der Deindustrialisierung, quasi über Nacht. Bei uns erfolgt das schleichender. Das erkennt sogar das Umweltbundesamt in seiner Erklärung.
Gründe sind der gestiegene Anteil erneuerbarer Energien, ein Rückgang der fossilen Energieerzeugung und eine gesunkene Energienachfrage bei Wirtschaft und Verbrauchern. Im Sektor Energiewirtschaft sind die Treibhausgasemissionen 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 51,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bzw. 20,1% gesunken, was auf einen geringeren Einsatz fossiler Brennstoffe zur Erzeugung von Strom und Wärme zurückzuführen ist. Gründe hierfür sind unter anderem die deutlich gesunkene Kohleverstromung, der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien und ein Stromimportüberschuss bei gleichzeitig gesunkener Energienachfrage. Weitere Treiber waren Energieeinsparungen infolge von höheren Verbraucherpreisen sowie die milden Witterungsverhältnisse in den Wintermonaten.
Mit der Reihenfolge, wie die Punkte hier aufgezählt werden, könnte man meinen, es lag vor allem an den erneuerbaren Energien und den Importen von Energie. Dabei ist der Nachfragerückgang der Verbraucher natürlich ein viel entscheidenderer Faktor. Was auch klar wird, wenn man liest, was das Umweltbundesamt zur Industrie sagt.
In der Industrie sanken die Emissionen im zweiten Jahr in Folge auf rund 155 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2023. Dies entspricht einem Rückgang von fast 13 Millionen Tonnen oder 7,7% im Vergleich zum Vorjahr. Wichtige Treiber dieses Trends sind die negative konjunkturelle Entwicklung und gestiegene Herstellungskosten, die zu Produktionsrückgängen führten.
Zu Produktionsrückgängen führt es also. Und darüber freuen wir uns. Sogar Greenpeace findet das komisch. Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland.
Niemand darf eine kriselnde Wirtschaft mit Klimaschutz verwechseln. Hinter den vordergründig guten Emissionszahlen stecken zu einem großen Teil deutliche Produktionsrückgänge in der energieintensiven Industrie.
Die Schlussfolgerung von Greenpeace ist natürlich keine Trendumkehr. Nein, Greenpeace verlangt eine Erhöhung der Anstrengungen, also weitere Maßnahmen gegen die Wirtschaft. Von den Folgen dieser Politik hat Matthias Zachert, der Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns LANXESS, an dieser Stelle in Folge 155 Deutschland droht der K.O. schon im Sommer 2022 gewarnt.
Deindustrialisierung, damit meine ich, in den anderen Regionen werden die Kapazitäten hochgefahren. Wenn hier geschlossen wird, in anderen Regionen die Kapazitäten hochgefahren werden, ist der Markt für Deutschland weg. Dann sprechen wir über den strukturellen Arbeitsplatzverlust, der da bleiben wird. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren von unserer Substanz gelebt. Wenn wir jetzt nicht anfangen, wieder die Substanz zu stärken, zahlt die nächste Generation und die danach folgende Generation die Zeche. Und dann ist unsere Generation dem leider nicht gerecht geworden, dem sie gerecht werden sollte.
In der vorletzten Woche hat Lanxess über die weiterhin schwierige Geschäftslage informiert. Im Handelsblatt konnte man lesen.
2023 hat sich der bereinigte Betriebsgewinn von Lanxess auf 512 Millionen Euro fast halbiert. Der Kurs der Lanxess-Aktie fiel auf den niedrigsten Wert seit 2010. Konzernchef Zachert erhofft sich mehr Verkäufe, allerdings nicht im Heimatmarkt. Deutschland schreitet nicht aus dem Tal der Tränen heraus, sagte der Lanxess-CEO mit Blick auf die wirtschaftliche Lage. In den USA und Asien will Lanxess seine Anlagen durch Investitionen erweitern. In Deutschland hätten sich die Rahmenbedingungen für die energieintensive Industrie dagegen grundlegend verschlechtert, so Zachert. Im Heimatmarkt werde Lanxess nur in den Erhalt der Werke investieren und alles tun, damit es nicht zu weiteren Schließungen komme. Lanxess wird bis 2026 eine energieintensive Anlage in NRW schließen. Eine zweite soll verkauft oder ebenfalls abgeschaltet werden.
Genau darüber also freut sich unsere Regierung. Deutschland ist auf Kurs. Und wenn es dann doch Warnungen gibt, wie zuletzt vom Bundesrechnungshof, so werden diese als politisch motiviert abgekanzelt. Wir erinnern uns, der Bundesrechnungshof hat der Politik für die Energiewende ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.
Die Energiewende ist bei der Stromversorgung nicht auf Kurs. Die Versorgungssicherheit ist gefährdet, der Strom ist teuer und Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. Insgesamt haben sich die Risiken seit der letzten Prüfung des Bundesrechnungshofes im Jahr 2021 verschärft. Die Bundesregierung muss umgehend reagieren, andernfalls droht die Energiewende zu scheitern. Dies hätte gravierende Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation sowie das Erreichen der Klimaschutzziele.
Der Bericht selbst enthält gerade für treue Hörer dieses Podcasts keine Neuigkeiten. Darum erspare ich Ihnen an dieser Stelle eine weitere Zusammenfassung. Die Reaktion im politischen Berlin war interessant. So die Grünen-Politikerin Katrin Uhlig bei der Debatte im Bundestag.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dem Bundesrechnungshof hatte ich bis letzte Woche mit anderen Themen verbunden, insbesondere mit der grundsätzlichen Kontrolle der Ausgaben des Bundes. Wofür ich ihn bisher noch nicht im Blick hatte, waren tiefergehende Kenntnisse im Bereich Strommarktdesign, Energiewirtschaft und Genehmigungsrecht.
Naja, wieso kritisiert man den Bundesrechnungshof nach dem Motto, er ist parteiisch, weil der Chef CDU-Mitglied ist? Obwohl in der Vergangenheit oftmals genau derselbe Bundesrechnungshof und demselben Chef hart mit der Großen Koalition in den Clinch gegangen ist, diese kritisiert hat. Wieso wird nicht auch hier die Frage aufgeworfen beim Umweltbundesamt, was denn von dessen Aussagen zu halten ist? Schließlich ist der Präsident niemand anderes als der Politikwissenschaftler Dirk Messner, Mitglied der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Könnte es sein, dass er genau deshalb so große Erfolge beim Klimaschutz feiert, damit sein Chef davon profitiert? Ich sage nicht, dass es so ist. Ich störe mich nur daran, wie man mit zweierlei Maß misst. Das Ganze zeigt meines Erachtens, dass wir es mit einem grundsätzlichen Problem zu tun haben. Nicht selten stellt die Politik Ideologie vor Zielerreichung. Deshalb ein aktuelles Beispiel dazu. Wir erinnern uns, die Bundesregierung, das Klima- und Wirtschaftsministerium macht derzeit eine Ausschreibung für sogenannte Klimaschutzverträge. Dabei geht es darum, dass der Staat Unternehmen finanziell hilft, die ihre Produktion auf klimaneutrale Verfahren umstellen. Und das geht im Auktionsverfahren, das heißt, man bewirbt sich, man sagt, wir machen dieses Verfahren, erreichen das Ziel damit, wir brauchen folgende Unterstützung, damit es sich für uns rechnet. Und jetzt meldete das Handelsblatt in dieser Woche, wie das Ministerium mit diesen Anträgen umgeht.
Das Ministerium setzt alles daran, missliebige Projekte nicht zum Zuge kommen zu lassen. Es geht dabei um Projekte, die für Unternehmen aus Branchen wie Stahl, Papier, Glas und Chemie essentiell sind, um mit möglichst geringen Kosten schnelle Effekte auf dem Weg zur Klimaneutralität zu erzielen. Geld bekommen diejenigen Unternehmen, die mit dem geringsten Einsatz öffentlicher Mittel die größten CO2-Einspareffekte erzielen. Die Unternehmen können selbst bestimmen, ob sie etwa Strom aus erneuerbaren Quellen oder klimaneutralen Wasserstoff nutzen oder synthetisch hergestelltes Erdgas. Es ist auch als grünes Methan, erneuerbares Erdgas, regeneratives Erdgas oder Electric Natural Gas bekannt. Synthetisches Gas ist klimaneutral und entsteht, indem man grünem Wasserstoff biogenes Kohlendioxid hinzufügt.
Das klingt doch eigentlich alles ganz gut, finde ich jedenfalls. Man erreicht das Ziel auf eine möglichst kostengünstige Art und Weise. Aber die Beamten in Habecks Ministerium, die scheinen das ganz anders zu sehen.
Doch den Einsatz von synthetischem Gas will das Ministerium offenbar verhindern. Insider berichten, im Ministerium dominierten die Fürsprecher eines radikalen Transformationskurses. Vorhaben, die nicht auf Strom aus erneuerbaren Quellen oder auf der direkten Anwendung von grünem Wasserstoff basierten, hätten daher keine Chance.
Da haben wir ihn wieder, den Glauben an das überlegene Wissen einer Beamtenschaft. Das ist genau das Gegenteil einer marktwirtschaftlichen Lösung. Und nochmal, die Unternehmen wollen diesen Weg nicht gehen, weil sie dem Klima schaden wollen. Im Gegenteil.
Synthetisches Gas verhält sich exakt wie konventionelles Erdgas. Während grüner Wasserstoff eine komplett neue Infrastruktur braucht, genügt für synthetisches Gas die existierende Erdgasinfrastruktur. Das ist aus Sicht vieler Unternehmen ein Riesenvorteil und bringt einen Zeitgewinn. Ein neues Wasserstoffnetz braucht Jahre und kostet Milliarden, während synthetisches Gas sofort einsetzbar ist.
Das wäre also für die Unternehmen von Vorteil. Es wäre aber auch für uns alle von Vorteil. Denn es würden weniger Steuermilliarden gebraucht, um das Ziel des Klimaschutzes zu erreichen. Auch aus wissenschaftlicher Sicht gibt es Kritik am Vorgehen der Regierung, wie das Handelsblatt berichtet.
Auch aus Sicht der Wissenschaft muss der Einsatz von synthetischem Gas förderfähig sein. Staatliche Förderprogramme sollten sich zunächst auf die zuerst verfügbaren und ausgereiften Technologien fokussieren, da die verfügbaren finanziellen Mittel begrenzt sind, sagt Michael Sterner von der OTH Regensburg. Sterner befasst sich seit Jahren mit dem Thema und ist Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates der Bundesregierung. Die ablehnende Haltung von Teilen des Ministeriums sei reine Ideologie und in keiner Weise sachlich solide begründet. Klimaneutralität sei nur mit Technologieoffenheit und Vielfalt erreichbar. Wer alles ideologisch auf eine Karte setzt und andere Lösungen unnötig bekämpft, scheitert.
Das Problem daran, diese ideologische Haltung ist auf dem besten Wege, dem Standort Deutschland irreparablen Schaden zuzufügen. Oder bin ich zu kritisch? Gibt es doch noch Hoffnung? Immerhin gab es ja ein Geheimtreffen von Robert Habeck und Christian Lindner mit Vertretern der Wirtschaft. Ausnahmsweise zitieren wir nochmal das Handelsblatt.
Werden Ideen zu früh öffentlich, wird nichts aus ihnen. Das ist ein Leitsatz von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Man hätte also meinen können, die von Habeck und Finanzminister Christian Lindner am Mittwochnachmittag einberufene Gesprächsrunde zur wirtschaftlichen Schieflage hätte großes Potenzial. Schließlich durfte niemand offiziell darüber sprechen, wie mehrere Teilnehmer berichteten. Eigentlich nicht einmal erwähnen, dass das Treffen überhaupt stattfindet. Das ist ungewöhnlich für Gesprächsrunden, zu denen so breit eingeladen wird. Die Präsidenten der vier Spitzenverbände aus der Wirtschaft und vier Ökonominnen und Ökonomen waren ins Wirtschaftsministerium am Berliner Invalidenpark gekommen. Die Minister hatten je einen Staatssekretär mitgebracht. Die 12 Personen fanden in einem der kleineren Besprechungsräume im Ministerium Platz.
Man könnte meinen, diese Gruppe hätte die besten Voraussetzungen, um die Wurzeln der Misere, die Ursachen der Misere zu analysieren und entsprechend Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Doch das scheint schwerer zu sein, als man denkt. Das Handelsblatt berichtet von Problemen.
Es braucht mehr Dynamik, da sind sich alle einig. Neben den Ministern auch die eingeladenen Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, der Deutschen Industrie- und Handelskammer, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Ähnlich sahen es die anwesenden Ökonomen, die Wirtschaftsweisen Ulrike Malmedier und Veronika Grimm, der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft Moritz Schularik und Lindners Chefberater Lars Feld. Bloß fehlt für den großen Wurf, den Wirtschaft und Ökonomen mit Vehemenz fordern, das Geld. Etwa für umfassende Steuersenkungen oder Investitionen in die Infrastruktur. Vermutlich läuft es deshalb auf ein Sammelsurium kleinerer Maßnahmen hinaus, ist das der Regierung zu hören. Doch selbst das dürfte in der zerstrittenen Ampel nicht leicht zu erreichen sein.
Da haben wir wieder den Punkt vom angeblich fehlenden Geld. Der Staat nimmt doch einen immer größeren Teil des Bruttoinlandsproduktes für sich in Anspruch. Warum kann man das Geld nicht intelligenter verwenden? Natürlich wissen wir, dass die Wirtschaftsvertreter auch ihre eigenen Interessen vertreten. Also zum Beispiel gerne Subventionen mitnehmen, auch wenn diese dem Standort letztlich wenig bringen. Positiv ist zu werten, dass es ja scheinbar zumindest Herrn Habeck und Herrn Lindner langsam dämmert, dass Deutschlands fette Jahre vorbei sind. Doch was zu tun ist, darüber dürfte noch lange kein Konsens gefunden werden. Was vor allem daran liegt, dass es im Unterschied zu vor 20 Jahren keine Bereitschaft gibt, der Wirtschaft mehr Freiheiten einzuräumen. Passend zum Zustand der deutschen Wirtschaft erscheint in diesen Tagen ein Buch. Titel: Deutschlands fette Jahre sind vorbei, wie es dazu kam und wie wir ein neues Wirtschaftswunder schaffen können. Das klingt wie eine Pflichtlektüre für die Teilnehmer des, in Anführungsstrichen, Geheimtreffens, die sich wohl noch öfter geheim treffen müssen, um eine Lösung zu finden. Autor des Buches ist Professor Gunter Schnabel. Und mit ihm spreche ich jetzt über seine Thesen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Gunter Schnabel komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor können Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro testen und bleiben so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Gunter Schnabel.
Professor Gunter Schnabel hat seit April 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig inne und leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Schnabel analysiert den Einfluss der Geldpolitik auf Finanz- und Gütermärkte auf der Grundlage der Arbeiten des Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Aus dieser Sicht ist eine zu expansive Geldpolitik verantwortlich für Finanzmarktblasen und Krisen. Im Ranking der internationalen wissenschaftlichen Datenbank IDEAS gehört er zu den Top 3% der Volkswirte in Deutschland und Europa. Professor Schnabel war zuletzt in Folge 211 zu Gast.
Sehr geehrter Herr Professor Schnabel, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Grüß Gott, Herr Stelter.
Professor Schnabel, Sie haben ein Buch geschrieben, bei dem Titel habe ich mir gedacht, sind Sie ein bisschen spät dran, muss ich jetzt gestehen. Sie haben gesagt, Deutschlands fette Jahre sind vorbei. Und ich glaube, dazu muss man kein Hörer meines Podcasts sein, um zu dieser Erkenntnis schon gekommen zu sein. Das sagen ja sogar teilweise schon die Medien, sogar die öffentlich-rechtlichen Medien sagen ja, die fetten Jahre sind vorbei. Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, das nochmal niederzuschreiben? Oder anders gefragt, haben Sie vielleicht noch Hoffnung und sagen, Sie können auch aufrütteln, dass die fetten Jahre wieder zurückkehren?
Ja, das ist im Wesentlichen meine Intention. Wir sind ja in einer Zeit, das ist ganz richtig, das sehen Sie ganz richtig, in der die Einsicht wächst, dass die fetten Jahre vorbei sind, dass es abwärts geht. Das ist eine Meinung, die sich auch jetzt in weiten Teilen der Bevölkerung durchsetzt. Aber wir müssen ja auch verstehen, warum das so ist. Und nur wenn wir verstehen, warum das so ist, können wir ja die richtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen treffen, damit es auch wieder besser wird. Und zu diesem Prozess möchte ich beitragen. Also wir müssen darüber nachdenken, was zu tun ist, damit Deutschland zu seiner alten Stärke wieder zurückfindet.
Da gehen wir erst bestimmt im Gespräch drauf ein. Bevor wir auf Ihre Rezepte eingehen oder auf Ihre Diagnose eingehen, möchte ich vielleicht schon mit einem Aspekt beginnen. Wir hatten ja schon mal Krisen in der Vergangenheit, wo es Deutschland nicht so gut ging. Ich denke zum Beispiel an die Zeit, wo Schröder regiert hat. Da gab es die berühmten Hartz-IV-Reformen. Und das werden wir jetzt einfach diskutieren. Ich glaube, Hartz-IV hat einen Beitrag dazu geleistet, dass es fette Jahre gab. Vielleicht widersprechen Sie mir, können wir gleich diskutieren. Damals waren die Boomer, die Babyboomer, so um die 40. Heute sind die Babyboomer um die 60 und freuen sich eigentlich auf den bald eintretenden Rentenbeginn. Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, 55 wäre eigentlich das bessere Zielwert statt 67 oder 63. Sind wir überhaupt sanierungsfähig? Ich meine, ist das Land überhaupt noch sanierungsfähig oder ist nicht die Demografie eigentlich der Faktor, der uns sanierungsunfähig macht?
Ja, also ich gehöre ja auch zur Generation der Babyboomer durchaus und natürlich würde ich auch gerne bald in Rente gehen. Aber ich glaube, ich bin zumindest noch fit genug, um noch über viele Jahre hinweg zu arbeiten. Und wenn ich jetzt meine Familie beispielsweise schaue, meine Mutter beispielsweise, sie ist schon über 80, aber trotzdem könnte sie noch gewisse Tätigkeiten übernehmen und tut das auch noch gerne. Deswegen glaube ich, dass selbst eine alternde Gesellschaft in der Lage ist, etwas zu leisten und ausreichend leistungsfähig ist, um beispielsweise unsere Sozialstandards aufrechtzuerhalten.
Na gut, am 12. März sprechen wir, also das Gespräch kommt auch zeitnah nach unserer Aufnahme. Und da hatte die Rentenpolitik gerade gesagt, Rentenpaket 2, was eigentlich nichts anderes ist, ein Wohlfühlprogramm ist für die demnächst Rentner oder aktuellen Rentner. Ersten Programm ist für die Jugend. Ist, glaube ich, nicht gerade das, was Sie vorschlagen würden, oder?
Richtig, wir befinden uns immer noch auf einem falschen wirtschaftspolitischen Pfad. Wir befinden uns immer noch auf dem Pfad der Umverteilung, auf dem Pfad einer Politik für politisch einflussreiche Interessensgruppen. Und das ist ein Weg, der Stück für Stück die Grundpfeiler unserer marktwirtschaftlichen Ordnung unterhöhlt und damit auf Dauer nicht weitergegangen werden kann, ist es die Frage, wann es politische Entscheidungsträger gibt, die Mut zur wirtschaftspolitischen Wende finden.
Okay, fein. Also Sie sagen, Sie haben noch Hoffnung, weil wir Alten können noch, wir Alten können noch, oder ich bin älter als ich. Die Frage ist jetzt, was muss getan werden? Weil ich meine, zu sagen, fette Jahre sind vorbei, ist klar. Was ist denn eigentlich zu tun? Ich meine, wenn wir jetzt ja über die Reform sprechen, was ist schiefgelaufen und was müssten wir anders machen?
Ja, mein Buch unterteilt sich ja in drei Teile. Also Teil Nummer 1, Kapitel Nummer 1 sagt, wie der Wohlstand entstanden ist Ende der 1940er Jahre, in den 1950er Jahren auf der Grundlage von einer Währungsreform und von marktwirtschaftlichen Reformen. Und ich sage auch, dass das Rückgrat einer Marktwirtschaft eine stabile Währung ist. Der zweite Teil, das ist im Wesentlichen dann die Analyse dessen, was alles falsch gelaufen ist. So sind eben viele Entscheidungen getroffen worden, die die Grundpfeiler unserer marktwirtschaftlichen Ordnung unterwandert haben. Insbesondere die Geldwertstabilität war nicht mehr sichergestellt. Und wenn wir wissen, was die wirtschaftliche Stärke unseres Landes begründet hat, dann ist es eigentlich relativ einfach. Wir dürfen die Fehler nicht wiederholen, sondern wir müssen zurück zu marktwirtschaftlichen Prinzipien. Und marktwirtschaftliche Prinzipien heißt immer Leistungsbereitschaft und Belohnung der Leistungsfähigen.
Ja gut, das ist ja auf der Ebene leicht konsensfähig. Aber fangen wir erstmal an, Währungsreform. Eine Währungsreform machen wir jetzt ja nicht, oder?
Eine Währungsreform machen wir nicht, aber wir müssen zurück zur Geldwertstabilität. Das heißt, die EZB hat angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Das war ein richtiger Schritt. Aber inzwischen denkt sie wieder über Zinssenkungen nach. Sie hat noch lange nicht die Größe ihrer Zentralbankbilanz konsolidiert, also viele Staatsanleihen, die die EZB angekauft hat. Während der Krisenphase hat sie noch nicht wieder abgestoßen. Und das ist jetzt ein verstecktes Inflationspotenzial, was erstmal beseitigt werden muss. Also Schritt Nummer eins, wir brauchen eine dauerhaft stabile Währung. Und deswegen würde jetzt eine erneute geldpolitische Lockerung auf jeden Fall zum falschen Zeitpunkt kommen.
Würden ja andere Leute entgegenhalten und würden sagen nach dem Motto, naja gut, Staat und Notenbank gehören eh zusammen, Modern Monetary Theory, ich meine, die haben ja die Anleihen schon aufverkauft, das Geld ist ja schon da, also wo ist das Problem? Ich meine, wir hatten jetzt ja auch gesehen, wir hatten zwar einen Inflationsschub durch Corona, aber jetzt haben wir eigentlich eher Indikationen dafür, dass beispielsweise die Kreditvergabe in Europa nicht mehr so stark wächst. Wir sind eigentlich in der Rezession in Deutschland, wir sind in einigen anderen Ländern des Euroraums, kratzen wir an der Rezession, die Inflationsraten kommen auch runter. Dann könnte man auch sagen, man sollte eben nicht weiter auf die Bremse gehen und jetzt auch noch Anleihen verkaufen, weil dann gehen die Zinsen ja noch höher und die Staaten tun es noch schwerer, ihre Defizite zu finanzieren. Und dann haben wir eigentlich eher das Problem, dass Europa noch mehr gegenüber den USA beispielsweise zurückfällt. Weil wir sehen es ja im Wirtschaftswachstum pro Kopf, aber auch vor allem in der Produktivität, dass die USA davon ziehen und die USA machen richtig viel Schulden und die Europäer nicht.
Ja, richtig. Also wenn ich jetzt mal zurückschaue, die letzten 10 bis 15 Jahre, dann haben wir ja erlebt, dass die Geldpolitik sehr expansiv war, die Europäische Zentralbank Staatsanleihen gekauft hat, dadurch die Ausgabenspielräume insbesondere für den deutschen Staat deutlich erhöht hat und auch Freiräume für die Politik geschaffen hat, die Regulierung immer weiter voranzutreiben. Und diese drei Politikpfade, eine expansive Geldpolitik, eine expansive Finanzpolitik und eine sehr aggressive Regulierungspolitik, sind für mich die Gründe für den Wettbewerbsverlust der deutschen Wirtschaft. Also die deutsche Wirtschaft wurde von niedrigen Zinsen und Finanzierungskosten betäubt. Viele Bezieher von Leistungen des Staates wurden dadurch besser gestellt, dass die Ausgabenspielräume des Staates deutlich gestiegen sind und die Kosten der Regulierung für Unternehmen und Banken konnten dadurch versteckt werden, dass auf anderer Seite durch geringe Zinsen die Finanzierungskosten deutlich verbessert waren. Diese schleichende Lähmung unserer Volkswirtschaft, die hat jetzt zu stark steigenden Lohnstückkosten geführt, zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Und ich würde jetzt bestreiten, dass wir mit einer Rückkehr zu einer solchen Politik jetzt unser Land therapieren könnten. Also uns bleibt nicht viel anderes übrig, als zu reformieren. Und Reformen heißt immer, die Zinsen müssen hoch bleiben, die Kosten, die Finanzierungskosten für die Unternehmen müssen deutlich höher sein, als sie vor 2021 waren. Das würde die Unternehmen zwingen, wieder die Effizienz zu erhöhen, wieder innovative Produkte zu entwickeln. Und dann würden die Unternehmen auch aggressiver Deregulierung, Abbau von Bürokratie einfordern. Und das würde dann auch die staatlichen Entscheidungsträger, insbesondere die Europäische Union, zwingen, Bürokratie abzubauen, bürokratische Monster wie die Taxonomie, wie die Lieferkettengesetze oder auch der Klimazoll müssten dann verschwinden. Und nur so könnte unsere Wirtschaft auf Dauer dann wieder wettbewerbsfähig werden.
Jetzt würden wahrscheinlich Leute, die zuhören, sagen dann zu mir so, das IFO-Institut hat gerade eben vor ein paar Tagen Zahlen gebracht, wonach der Zinsanstieg dazu führt, dass Unternehmen weniger investieren. Die Zahl ist nicht ganz genau präsent, aber ungefähr 10% weniger Investitionen wegen des Zinsanstiegs. Und wir wollen doch eigentlich, dass mehr investiert wird. Und darüber hinaus, Sie haben gesagt, die Unternehmen waren betäubt in der Phase der tiefen Zinsen. Da haben wir beide ja Konsens, haben wir früher im Podcast auch besprochen. Aber obwohl das Geld, die sich nichts gekostet hat, haben sie ja schon damals nicht im Inland investiert. Ich meine, deutsche Unternehmen waren ja über Jahre hinweg in der Merkel-Zeit auch Netto-Sparer. Und ich glaube, jetzt helfen Sie mir auf die Sprünge, eigentlich soll Unternehmen ja kein Netto-Sparer sein, sondern Netto-Schulden aufnehmen und investieren. Also ich wundere mich so ein bisschen, weil wir haben eine Investitionsschwäche und Investitionsschwäche mit höheren Zinsen bekämpfen, würde jetzt wahrscheinlich einer sagen, verstehe ich nicht.
Ja, klar, das entspricht jetzt auf den ersten Blick der Intuition. Aber Sie haben ja auch schon festgestellt, dass die niedrigen Zinsen in den 10er-Jahren nicht dazu geführt haben, dass mehr investiert wurde. Und ich glaube, es wurde nicht investiert, weil die günstigen Finanzierungskosten den Unternehmen die Gewinne auch so in die Kasse gespült haben. Und ich würde sagen, früher oder später, wahrscheinlich auch mit der Zeitverzögerung, werden höhere Zinsen die Unternehmen dann im Umkehrschluss zwingen, sich neu aufzustellen. Und das wird mit Produktivitätsgewinnen verbunden sein, die man nur dadurch erreichen kann, dass man eben in effizientere Produktionsverfahren und in neue Produkte investiert. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass der Staat eine entsprechende Umgebung schafft, die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen schafft. Und das würde aus meiner Sicht ganz klar mit Deregulierung verbunden sein. Also bei den Regulierungen, die wir heute haben, beispielsweise bei einer von Brüssel zentral gesteuerten Kreditvergabe entsprechend ökologischen oder klimapolitischen Kriterien durch die Taxonomie, würden solche Investitionen natürlich nicht kommen.
Klar, die Taxonomie können wir aber sprechen. Die ist natürlich in der Tat, treibt da Stilblüten. Okay, also ich folge Ihnen, höhere Zinsen führt zu mehr Druck, führt zu besseren Investitionsentscheidungen, bin ich bei Ihnen, ich persönlich. Auf der anderen Seite, und wir hatten so flapsig gesagt, brauchen wir eine Währungsreform, wenn wir jetzt mal auf den Euro blicken, ist es doch so, dass die meisten Staaten deutlich höhere Schulden haben als Deutschland. Und wenn die Zinsen hochgehen, wächst das Defizit automatisch. Kann man in Frankreich schon, kann man in allen Ländern schon sehen, auch in Deutschland. Zinsanstieg führt zu höheren Defiziten. Und dann müssten eigentlich höhere Defizite zu höheren Zinsen führen. Und dann sind wir so eine Abwärtsspirale. Das ist ja eine Frage, inwiefern es denn realistisch ist, mit höheren Zinsen zu arbeiten, wo wir doch gleichzeitig das Problem haben, dass eben die Staaten, auch wegen Corona, aber auch schon davor, noch ziemlich viele Schulden angehäuft haben.
Ja, also Sie sprechen natürlich ein Grundproblem an. Hohe Staatsverschuldung ist immer eine Hürde für höhere Zinsen oder für ein Ende von Staatsanleihenkäufen der Zentralbank. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass die Zinsen langsam ansteigen und die hochverschuldeten Staaten auch antizipieren, dass die Zinsen weiter steigen werden und auf Dauer hoch bleiben werden, dann haben diese Staaten eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, wenn sie im Euro verbleiben wollen, dann müssen sie entsprechend ihre Staatsausgaben restrukturieren, ihre Ausgabenverpflichtungen stark zurückfahren, damit die Staatsverschuldung auch wieder sinken kann. Das ist ein schmerzhafter Prozess, ist aber auch ein Prozess der privaten Wirtschaft, damit er positive Impulse geben würde und damit zum Beispiel auch die Steuerrückflüsse dann wieder erhöhen könnte in den entsprechenden Staaten, weil der Staat dann auf dem Rückzug aus der Wirtschaft ist. Und es gibt ja durchaus positive Wachstumsimpulse. Wenn die Staaten das nicht schultern können, dann müssen sie darüber nachdenken, den Euroraum zu verlassen. Und das würde auf Dauer sicherlich dann auch die Glaubwürdigkeit des Euros als stabile Währung stärken.
Ich höre Ihnen zu. Ich bin Ihnen persönlich mit Ihnen einer Meinung. Ich halte es aber für völlig realitätsfern. Das muss ich jetzt gestehen, weil die Politiker dominieren die EZB. Let's face it, die EZB ist zwar auf dem Papier unabhängig, aber faktisch politisch dominiert. Die Südländer dominieren die EZB. Die blicken auf die USA und sagen, die Amerikaner machen große Schulden und die Wirtschaft boomt und bei uns ist es alles ganz anders. Die wissen, wenn die Zinsen hochgehen, dann ist irgendwie Essig. Dann müssten sie Reformen machen, müssten weniger sich einmischen, müssten Unternehmen machen lassen, was sie wollen, also was sie gerade richtig beschrieben haben, müssten quasi eine rückwärts drehende Interventionsspirale abziehen, was eigentlich Politik auch nicht gefallen kann, weil dann hat er ja weniger Einflussmöglichkeiten. Das heißt doch eigentlich, das können wir uns beide ja wünschen, aber realistisch ist es nicht.
Ja, Sie könnten jetzt sagen, politisch ist das nicht realistisch, da haben Sie durchaus recht. Allerdings, je länger wir dazu tendieren, Probleme ungelöst zu lassen, desto größer ist auch die Wachstumsschwäche. Und die Wachstumsschwäche, die hat natürlich jetzt auch negative Verteilungswirkungen. Das, was zu verteilen wird, wird immer weniger. Und wir wissen ja auch, dass die europäischen Wohlfahrtsstaaten, die Politik in den europäischen Wohlfahrtsstaaten lange davon gelebt hat, zu verteilen. Und wenn jetzt weniger zu verteilen ist, weil auf Dauer die Produktivitätsgewinne gelähmt sind, dann stoßen die politischen Entscheidungsträger natürlich auch an Grenzen. Alte Politikmuster tragen nicht mehr und das begünstigt dann vielleicht auch Entwicklungen, dass neue Politikmuster jetzt erscheinen und vielleicht auch reformfreudige Politiker dann mehr Rückhalt bekommen.
Hier würde ich auch mich der Hoffnung anschließen, bleibe aber natürlich skeptisch, muss ich das gestehen, weil die Alternative wäre eine andere. Die Alternative wäre zu sagen, was ja auch in der Politik in Deutschland diskutiert wird, lass uns endlich die Schuldenbremse aufheben. Es ist doch völliger Quatsch, wenn wir uns hier kasteien, die Amerikaner locken unsere Firmen weg, die anderen im Euroraum haben eh alle viel mehr Schulden und machen weiter Schulden. Das wäre jetzt meine Ergänzung, sagen die jetzt nicht so. Ich sage immer, wenn die Franzosen nicht sparen, die Länder nicht sparen, dann ist das total Quatsch, weil wir sparen. Sollte man hier einfach beide sagen, wir sind zwar auf dem Papier, wären wir eigentlich für die saubere Lehre, aber die saubere Lehre, die wird nicht kommen, dann würde ich doch sagen, dann lasst uns doch wenigstens richtig mitmachen. Ich meine, Sie beklagen in Ihrem Buch zu Recht den schlechten Zustand der Infrastruktur und der Schulen und des Bildungswesens. Dann lasst uns doch mal so richtig Sondervermögen nach Sondervermögen auflegen und alles richtig mal in Ordnung bringen.
Ja, die Frage ist, ob das politisch tragfähig ist. Ja, also dadurch würden wir ja das Wachstumspotenzial weiter schwächen. Wir würden eine Tendenz immer schneller schrumpfen.
Würden wir wirklich, wenn wir jetzt mehr Geld ausgeben für Infrastruktur, würden wir das Wachstumspotenzial schwächen?
So würde ich sehen, ja. Vielleicht können Sie kurzfristig durch ein keynesianisches Ausgabenprogramm ein Strohfeuer entfachen, das würde ich nicht bestreiten, aber auf die mittlere bis lange Frist würden Sie das Wachstumspotenzial weiter reduzieren und Sie würden schrumpfen, so wie das für Japan ja schon 10, 20, 30 Jahre der Fall ist. Also das ist keine unrealistische Annahme, da brauchen wir nur nach Japan schauen. Da sehen wir das auch, dass sich das so entwickelt hat, kurzfristige Wachstumsimpulse, kurzfristige keynesianische Strohfeuer und mittel- bis langfristig setzt sich der wirtschaftliche Abstieg fort. Und das führt natürlich zu einer starken politischen Polarisierung, nicht zwingend in Japan, wo die Leute sehr leidensfähig sind, aber durchaus in Europa, dort ist es ja schon sehr sichtbar. Und dann laufen sie natürlich auch in eine Bewährungsprobe für die politischen Systeme rein, wenn die politischen Ränder immer weiter wachsen. Dann ist es eine sehr gefährliche Entwicklung und schon allein deshalb brauchen wir Reformen, die die Mittelschicht wieder stärken, damit auch wieder stabile demokratische Systeme in Europa schaffen.
Sie wollen über Reformen sprechen. Ich habe es jetzt ein bisschen getriezt, weil ich gesagt habe, nach dem Motto, ich bin nicht so ganz einfach überzeugbar. Okay, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier eine Zeitmaschine, Ludwig Erhard landet wieder bei uns und schaut sich heute an, wo wir gelandet sind, sagt, oh Gottes Willen, was ich vorher gesagt habe, Sozialstaat ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Milton Friedman kommt und sagt, natürlich vollkommen richtig, offene Grenzen, Sozialstaat geht nicht, merkt es auch mal, liebe Deutsche. Es ist ja eine andere Lage als nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Städte sind nicht zerbombt, die Infrastruktur ist zwar im schlechten Zustand, aber so schlimm ist es noch nicht. Was wäre denn die Rezeptur, die man vorschlägt aufgrund der Sache? Wir können gerne mal auf die, Sie können es gerne kombinieren in der Antwort und sagen, okay, das ist meine Diagnose des Problems und das wäre das Rezept, mit dem man jetzt da agieren sollte, um es besser zu machen. Wir wissen ja beide, der Podcast wird in Berlin gehört. Vielleicht gibt es ja welche, die demnächst an die Macht kommen. Die brauchen noch ein paar Ideen. Was konkret sollen die machen?
Ja, also mein Buch baut ja auf diese Erhardtschen Reformen auf und die Erhardtschen Reformen vielleicht nicht direkt, aber indirekt haben aufgebaut auf die wirtschaftspolitische Konzeption von Walter Eucken, auf die konstituierenden Prinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Also der hat 7 konstituierende Prinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung definiert. Das war sicherlich Währungsstabilität, es war Wettbewerb, offene Märkte. Und es waren Grundprinzipien wie Haftung, Vertragsfreiheit, aber auch eine Konstanz der Wirtschaftspolitik unter anderem, die gefordert hat, dass der Staat sich so weit wie möglich aus dem Wirtschaftsprozess heraushält, um freie, private, wirtschaftliche Entscheidungen zu ermöglichen und einen freien Wettbewerb unter den Unternehmen. Und damals war es ja auch so, dass diese wirtschaftspolitische Strategie, die unter Ludwig Erhard verfolgt wurde, durchaus umstritten war. Also auch die Währungsreform, der Übergang zu einer stabilen Währung, einer politisch nicht beeinflussbaren Zentralbank, die Freigabe von Preisen. Freie Preise stellen ja eine Allokationsfunktion der Preise sicher, dass die wirtschaftlichen Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden. Aber die Entwicklung hat dann mit etwas Geduld, er hat auch recht gegeben, es ist ein Wirtschaftswunder, entstanden, dass das Nachkriegs-Westdeutschland jetzt ganz klar abgesetzt hat vom planwirtschaftlichen Ostdeutschland, wo man ganz andere wirtschaftspolitische Experimente gemacht hat, aber auch ganz klar von dem instabilen Zwischenkriegsdeutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Also von daher ist, glaube ich, die Analyse klar, dass marktwirtschaftliche Reformen auch zum Erfolg führen, aber man braucht dann eben ein bisschen Geduld. Also man braucht auch den richtigen politischen Entscheidungsträger, der ausreichend Durchhaltevermögen und Überzeugung hat, diese Reformen auch durchzusetzen. Und es gibt ja noch mehr Beispiele. Nicht nur Ludwig Erhard, im Vereinigten Königreich gab es Margaret Thatcher, die was Ähnliches realisiert hat, durchaus auch mit Erfolg. Und ich würde sogar sagen, dass die Reformen Schröder damals in diese Richtung gegangen sind und durchaus auch Erfolge aufweisen konnten, auch wenn sie vielleicht innerhalb der Währungsunion nicht ganz so funktioniert haben, wie man das intendiert hat.
Wissen Sie, damals, als Schröders Reformen waren, da hatten wir 5,5 Millionen Arbeitslose. Es war eigentlich für alle erkenntlich, dass Deutschland in der Krise steckte. Ich meine, Sabine Christiansen hat jeden Sonntag hat sie ihre Selbstgasteuerungsshow gemacht, erinnere ich noch, Gürtel enger schnallen etc. Das ist doch heute nicht so. Heute, dank der demografischen Entwicklung, wir haben keine Arbeitslosigkeit. Wir haben eigentlich, schaut doch alles ganz gut aus. Leute haben keine Sorgen. Und dann gibt es vielleicht die andere Meldung, Miele verlagert Produktion nach Polen, andere machen zu, Reifenwerke werden geschlossen etc. Aber eigentlich, wo ist der Aufschrei? Weil die Demografie macht es ja scheinbar so, dass es dich schmerzt.
Ich würde diese gesunkene Arbeitslosigkeit nicht direkt auf die Demografie zurückführen. Wir haben zwar eine alternde Gesellschaft, aber die Gesellschaft altert langsam. Und wir haben natürlich auch eine große Zuwanderung. Und wenn ich das subjektiv persönlich jetzt wahrnehme, wandern ja insbesondere viele junge Leute zu. Also ich sehe jetzt nicht primär den Grund, warum diese Knappheit auf dem Arbeitsmarkt jetzt aus der Demografie resultieren würde. Wir könnten ja auch, wenn wir wollten, politisch die Rente mit 63 zum Beispiel abschaffen oder das Eintrittsalter in die Rente oder in die Pension weiter erhöhen. Dadurch könnten wir natürlich auch zusätzliches Angebot auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Und wenn ich jetzt ein wirtschaftspolitischer Entscheidungsträger wäre, dann würde ich zusätzliches Angebot auf dem Arbeitsmarkt vor allem dadurch schaffen, dass ich deregulieren würde. Also viele der zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse seit 2010 und seit 2010 sind sehr, sehr, sehr viele Beschäftigungsverhältnisse entstanden, sind ja im öffentlichen Sektor entstanden, oft in Tätigkeiten, die mit Regulierung zu tun haben, die vielleicht auch wenig produktiv sind. Wenn ich jetzt Staatsausgaben kürze, dann würde ich natürlich auch Beschäftigung, unproduktive Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Sektor kürzen und würde dadurch wieder ein zusätzliches Angebot auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Das könnte durchaus beträchtlich sein und würde dieser Entwicklung dadurch entgegenwirken. Also die gute Situation auf dem Arbeitsmarkt, die geringe Arbeitslosigkeit ist aus meiner Sicht in dieser Interpretation keine gute Nachricht. Sie ist einfach das Ergebnis sehr, sehr tiefgreifender Eingriffe des Staates in den Arbeitsmarkt. Und wenn sie jetzt zum Problem werden, zum Beispiel auch dadurch, dass sie jetzt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften sehr stark erhöhen und einzelne Gewerkschaften dadurch auch in die Position kommen, jetzt die Abläufe in unserer Gesellschaft stark zu stören, dann könnten wir natürlich die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften auch dadurch begrenzen, dass der Staat durch einen Rückzug aus der Wirtschaft das Arbeitsangebot wieder erhöht. Und das gilt natürlich auch für die Zuwanderung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die zuwandern, auch schneller in den Arbeitsmarkt gelangen.
Jetzt wünsche ich, wie einige, die uns zuhören, sagen, naja, das sind zwei Neoliberale, die diskutieren. Die sagen doch, seit Jahren haben wir das Problem, dass die Löhne viel zu wenig steigen. Endlich steigen die Löhne mal, gerade für die unteren Einkommensgruppen. Ist das nicht eigentlich viel besser, wenn die mehr Geld haben, können sie auch mehr konsumieren und können auf diese Art und Weise die Wirtschaft stärken?
Ja, das ist ein typisches keynesianisches Argument, aber ich versuche in meinem Buch auch deutlich zu machen, dass die Grundlage für Lohnerhöhungen, für reale Lohnerhöhungen sind Produktivitätsgewinne. Dadurch, dass wir unsere Wirtschaft zombifiziert haben durch eine expansive Geldpolitik, durch eine expansive Finanzpolitik und sehr viel Regulierung, sind die Produktivitätsgewinne nicht mehr da, die die Grundlage für reale Lohnerhöhungen sind. Wenn Sie, wie Sie richtig sagen, jetzt zumindest die Reallöhne für untere Einkommensgruppen erhöhen, heißt es bei konstantem Produktivitätsniveau ja gezwungenermaßen, dass die reale Löhne von anderen gesellschaftlichen Gruppen sinken, zum Beispiel der Mittelschicht. Das führt dann wieder zu politischer Unzufriedenheit bei diesen Schichten. Also wenn Sie für alle in der Gesellschaft das reale Lohnniveau erhöhen wollen, dann brauchen Sie Produktivitätsgewinne. Und Produktivitätsgewinne erreichen Sie nur durch eine harte Währung, durch Deregulierung und durch Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Und dazu gehört natürlich auch, dass Sie den Unternehmen nicht zügellos Subventionen gewähren, wie wir das derzeit beobachten.
Na gut, aber im Gegenzug für die Subvention bekommen wir doch ein grünes Wirtschaftswunder, habe ich gedacht.
Ja, das habe ich auch gehört. Das würde ich bezweifeln. Das bezweifle ich auch in meinem Buch. Die grüne Transformation der Wirtschaft, wie sie vielfach gefordert wird, die kann man zwar vorantreiben, aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit der Hoffnung, dass die Wachstum erzeugen wird. Sie wird auch einen großen Teil unseres Kapitalstocks entwerten und das wird mit sehr, sehr großen Wohlstandsverlusten verbunden sein, die natürlich wieder negative politische Implikationen haben werden, weil damit auch viele Menschen, die in diesen Teilen der Wirtschaft arbeiten, zu den Verlierern dieses Transformationsprozesses gehören werden.
Also Sie meinen, die Leute, die jetzt im Braunkohlebergbau sind, die verlieren ihre Jobs und deshalb sind sie unglücklich. Also ich übersetze das mal ein bisschen platt.
Ja, dann ist natürlich entscheidend, ob Sie eine positive oder negative Wachstumsdynamik haben. Wenn Sie eine positive Wachstumsdynamik haben, dann haben die Verlierer natürlich des Strukturwandels immer die Möglichkeit, neue Anstellungsverhältnisse zu finden, vielleicht auch zu besseren Löhnen und zu besseren Arbeitskonditionen. Wenn wir jetzt allerdings schrumpfen, dann wird's schwierig.
Witzigerweise, wir haben es jetzt noch überhaupt nicht über Energiekosten gesprochen. Ich meine, wir haben jetzt zwar die grüne Wende am Schluss angesprochen, aber wir haben in der Tat es schon geschafft, über viele Probleme zu sprechen. Aber mit keinem Wort haben Sie Energiekosten angesprochen. Ist das so, dass Energiekosten dann überhöht werden in ihrer Bedeutung in der öffentlichen Diskussion oder haben die Energiekosten auch einen Anteil an unseren Problemen?
Also wir haben ja in unserer Volkswirtschaft jetzt aggregiert gesehen drei wichtige Inputfaktoren. Das eine ist Kapital. Derzeit erhöht die Europäische Zentralbank von einem unnatürlich niedrigen Niveau die Zinsen. Das heißt, die Kapitalkosten steigen. Der zweite Faktor ist Arbeit. Die Arbeitskosten steigen, weil der Arbeitsmarkt leergefegt ist und die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften inzwischen übertrieben ist. Und der dritte Faktor sind natürlich die Energie- und Rohstoffkosten. Jetzt haben wir über politische Entscheidungen natürlich auch uns auf den Weg gemacht, die Energiekosten systematisch nach oben zu treiben. Das mag natürlich politisch gewünscht sein, um die CO2-Emissionen in unserer Volkswirtschaft zu reduzieren, hat natürlich auch ohne Zweifel negative Folgen auf unsere wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere dann, wenn die Kosten der beiden anderen wichtigen Produktionsfaktoren, Kapital und Arbeit, gleichzeitig auch noch steigen. Und das hat natürlich auch starke negative Verteilungseffekte, die sicherlich auch zur politischen Polarisierung beitragen. Und ich habe ja auch versucht, in meinem Buch zu verstehen, ob die Energiepolitik, die wir derzeit haben, wirklich dazu beitragen wird, dass das Klima dann auch positiv beeinflusst wird. Aber das Klima ist, das wissen wir, ein globales Phänomen. Und deswegen werden die Auswirkungen dieser ganzen Politikansätze auf das Klima sehr, sehr beschränkt bleiben. Auch das, glaube ich, kann man jetzt schon absehen.
Wenn wir jetzt mal an die Reformen denken, also Sie haben gesagt, wir brauchen im Prinzip Deregulierung, wir brauchen weniger Staat, Bürokratieabbau, kleineren öffentlichen Sektor. Also gleichzeitig haben Sie gesagt, Sie sind kein so ein Fan von so keynesianischen Schuldenprogrammen. Aber wäre es nicht unter Umständen leichter, wenn man quasi als Politiker sagen könnte, wir machen jetzt mehr Schulden, aber verbinden das eben mit Deregulierung, mit Entbürokratisierung, also quasi so einen Big Bargain. Wissen Sie, wenn Sie öffentlichen Sektor, wenn Sie bestimmte Dinge umbauen, da gibt es ja Verlierer, wenn also quasi wir das mit Geld alles ein bisschen abfedern, ist das dann nicht leichter?
Ja, wahrscheinlich passiert's dann am Ende nicht. Also ich würde sagen, sobald die staatlichen Entscheidungsträger zusätzliche Ausgabenspielräume haben, dann nützen sie diese auch. Sie weiten das staatliche Ausgabenpotenzial aus und das ist dann in der Tendenz eben das Gegenteil von Reformen. Also ich glaube, Reformen am Ende müssen immer wehtun. Da müssen einfach staatliche Ausgabenverpflichtungen zurückgeschnitten werden. Das wird dann natürlich auch viele Verlierer auf die kurze Frist erzeugen. Und diese Verlierer werden sich dann auch politisch widersetzen. Das ist ja auch was, was wir derzeit in Argentinien sehr schön beobachten können. Aber am Ende, wenn wir wieder Wachstum haben wollen und wenn wir wieder den Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten sichern wollen, dann werden wir um diese harten Reformen nicht herumkommen.
Und die Frage, die ich dann hätte, wäre, wir haben jetzt über Deutschland gesprochen, aber ist es eigentlich überhaupt noch in der deutschen Hand oder ist es nicht eher ein EU-Problem?
Ja, ich glaube, dass Reformen in der EU natürlich deutlich schwieriger geworden sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an diese Regulierungsfrage denken, also ich glaube im Frühjahr 2023, da ist dieses Regulierungsthema, dieses Bürokratiethema das erste Mal hochgeschwappt und unser Bundesjustizminister hat dann auch gleich reagiert. Er hat gesagt, wir brauchen natürlich ein Entbürokratisierungsprogramm, wir brauchen die Regulierung. Aber ich hatte den Eindruck, dass er im Laufe des Jahres auch festgestellt hat, dass die meisten Regulierungen inzwischen aus Brüssel kommen. Die werden auf der Ebene der Europäischen Union gemacht. Und selbst wenn ein Nationalstaat entscheidet, dass er deregulieren will, sind im Wesentlichen in der Europäischen Union inzwischen die Hände gebunden. Wir wissen ja auch, dass die Entscheidungsfindung auf der Ebene der Europäischen Union sehr, sehr schwierig ist. Oft ist da Einstimmigkeit erforderlich, wenn Entscheidungen getroffen werden. Und damit ist der Karren einfach festgefahren in diesen komplexen Entscheidungsmechanismen der Europäischen Union. Geht es nicht mehr vorwärts und nicht mehr zurück. Damit ist die Reformagenda natürlich auch viel, viel schwieriger geworden. Das ist richtig. Und Sie haben ja jetzt auch schon des Öfteren die USA angesprochen, dass es da noch deutlich besser läuft als in Europa. Ich glaube, das liegt nicht zwingend daran, dass sie eine bessere Wirtschaftspolitik oder eine deutlich bessere Wirtschaftspolitik haben als bei uns. Aber grundsätzlich wirken da die marktwirtschaftlichen Mechanismen noch besser als bei uns. Und das führt dann oft zu Kapitalflucht. Je schlechter es in Japan läuft, je schlechter es in China läuft und je schlechter es in der Europäischen Union läuft, desto mehr Kapital fließt in die Vereinigten Staaten ab. Und davon profitieren die Vereinigten Staaten derzeit noch. Nicht davon, dass sie eine besonders marktwirtschaftliche Politik haben, sondern dass eben die Kapitalflucht aus großen Wirtschaftsblöcken jetzt in die Vereinigten Staaten eingesetzt hat. Und das überdeckt vieles, was auch in den Vereinigten Staaten ähnlich wie bei uns im Argen liegt.
Ja, okay, aber dieser Inflation Reduction Act, das ist doch, zum einen haben sich Dinge, wenn ich jetzt Unternehmen bin, dann zahle ich in den USA weniger Steuern. Ich habe schnellere Genehmigungsprozesse und ich bekomme bessere Abschreibungen, wenn ich bestimmte Dinge tue. Batterien fertige, Solarzellen, Autos, was weiß ich. Ich persönlich finde es einen überlegenen Ansatz gegenüber Herrn Habeck, der dann irgendwie Unternehmen irgendwelche Gewinne garantiert oder von der Wasserstoffwirtschaft träumt, dass der genau vorgibt, was er möchte und nicht den Markt entscheiden lässt.
Richtig. Also das meine ich damit, dass in den USA zumindest noch zum gewissen Grad marktwirtschaftliche Prinzipien wirken. Die Steuersenkungen müssen sie natürlich auch finanzieren. Und es ist natürlich sehr, sehr viel einfacher, wenn Kapital zufließt aus dem Ausland, was grundsätzlich natürlich noch die wirtschaftliche Entwicklung anschiebt und damit auch generell die Steuereinnahmen anschiebt, verglichen mit einer Situation, wo die Wirtschaft stagniert. Ja, dann machen sie noch Steuersenkungen. Ja, wie wird das finanziert? Also mit dem Problem hat sich Liz Truss im Vereinigten Königreich schon mal rumgeschlagen. Also sie brauchen immer bei Steuersenkungen natürlich ein Finanzierungskonzept. In den USA sind das aus meiner Sicht die Kapitalzuflüsse und die haben wir eben nicht, weil wir mit unserer Wirtschaftspolitik das Kapital aus dem Land treiben.
Mit unserer meinen Sie jetzt nicht nur Deutschland, sondern die EU?
Beides.
Aber die Sache ist doch die, meine USA, wenn ich verstanden habe, ist jetzt auch so, die Ausländer kaufen nicht mehr so die Staatsanleihen wie in der Vergangenheit. Gerade Chinesen, Japaner und so weiter, die Saudis auch nicht mehr, auch gerade wegen der Sanktionen gegen Russland, da sieht man das ja. Und das heißt, in den USA wird ja auch schon offen diskutiert, dass letztlich die Fed kaufen muss. Also sind wir nicht alle hinterher in einer MMT-Welt, die Amerikaner finanzieren sich selbst mit neuen gedruckten Dollars, wir finanzieren uns mit Euros oder wir machen jetzt neue Wiederaufbaufonds, 2, 3, 4, 5 auf europäischer Ebene. Ist das nicht das Szenario?
Ich glaube auch, Sie haben durchaus recht. Wir sind in gewisser Weise noch in der MMT-Welt. Wir waren vor 2021 mehr in der MMT-Welt, als wir es heute sind, weil zumindest hatten wir Leitzinserhöhungen und wir hatten auch eine quantitative Straffung, die in den USA und im Vereinigten Königreich weitergegangen ist als bei uns im Euroland. Von daher haben wir uns zumindest bei der MMT-Welt eine Pause verschafft. Es ist natürlich die grundsätzliche Frage, wie es weitergehen wird. Also Sie haben das ja schon angesprochen. Die offiziell gemessenen Inflationsraten sind wieder zurückgegangen und alle lechzen jetzt nach erneuten Zinssenkungen. Die erneuten Zinssenkungen, die ja auch vielleicht vor dem Hintergrund wachsender Instabilität in den Finanz- und Immobilienmärkten stattfinden, die deuten vielleicht dann auch schon wieder an, dass früher oder später die Zentralbanken dann auch wieder zum Quantitative Easing, zur quantitativen Lockerung zurückfinden. Aber auf die Dauer wäre das aus meiner Sicht dann der Weg in die Planwirtschaft. Dann hat der Staat natürlich unendliche Finanzierungsmöglichkeiten, aber mit diesen unendlichen Finanzierungsmöglichkeiten wird er dann darauf hinwirken, dass Stück für Stück immer größere Teile unserer Volkswirtschaften implizit verstaatlicht werden. Und das nimmt, das wissen wir von den mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften vor 1990, das nimmt einfach die Wachstumsdynamik und führt auch zu einer großen politischen Unzufriedenheit der Menschen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, das ist rein jetzt intuitiv, gefühlsmäßig, inwieweit Länder bereit sind, diesen Weg konsequent weiterzugehen, dann würde ich das durchaus klar für die kontinentaleuropäischen Länder sehen, nicht aber für die Vereinigten Staaten und für das Vereinigte Königreich. Da würde ich sagen, am Ende des Tages, wenn sich die Menschen entscheiden müssten, dann würden sie der Tendenz immer zu marktwirtschaftlichen Systemen, zu freiheitlichen Systemen tendieren als zu planwirtschaftlichen Systemen, die immer gezwungenermaßen mit sehr viel Zwang verbunden sind.
Da muss ich ja Ihr Buch um Untertitel verlängern. Also das heißt dann, Deutschlands fette Jahre sind vorbei. Punkt, 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 rette sich, wer kann. Also geht raus. Weil ich meine, es ist ja so, Sie sagen im Prinzip, eigentlich bräuchten wir marktwirtschaftliche Reformen. Wir müssten den Staat zurücknehmen, wir müssten mehr auf den Marktwettbewerb setzen. Wir haben jetzt über Bildung nicht gesprochen. Ich glaube, wir hätten auch Konsens, wir müssten Bildung besser machen, wir investieren ins Land. Eigentlich die Marktkräfte freilassen. Und dann sagen Sie mir gleichzeitig, aber das wollen die alle nicht, weil die Kontinentaleuropäer sind alle Sozialisten. Witzigerweise, die Deutschen sind eigentlich weniger sozialistisch als die anderen, also als Wirtschaftsform noch, obwohl wir ja den Sozialismus erfunden haben. Und ich glaube, die Deutschen ja überwiegend total auf Sozial, damit kriegen sie ja alle Wahlen gewonnen. Das heißt, eigentlich haben Sie ja gesagt, liebe Freunde, wenn ihr dynamisch orientiert seid, dann geht aus der EU raus.
Ja, also Voice oder Exit, ne, nach Hirschman. Ja, also entweder wir stehen jetzt auf, wir sagen, wir wollen zurück zu dem Wirtschaftssystem, das wir lange Zeit hatten, ein leistungsorientiertes Wirtschaftssystem, was natürlich auch einen starken Sozialstaat ermöglicht. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass eine starke Marktwirtschaft die Voraussetzung ist für einen großzügigen Sozialstaat, weil der muss ja finanziert werden. Ja, und deswegen können wir mit den planwirtschaftlichen Strukturen nicht mal weitergehen. Ich habe noch die Hoffnung, dass die deutsche Mittelschicht sich dessen irgendwann bewusst wird und dann auch wieder bereit ist, die entsprechenden Leistung zu zeigen, damit wir zurück zu einem marktwirtschaftlichen System gehen. Wir brauchen natürlich so eine Art neuen Ludwig Erhard. Also wir brauchen Politiker, der gewillt und in der Lage ist, den Menschen diese Notwendigkeit zu kommunizieren. Und wir werden sehen, ob sich der in den nächsten Jahren herausbilden wird. Ich spekuliere da am Ende des Buches auch, wo der herkommen könnte. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall aus der politischen Mitte kommen müsste, um ausreichend anschlussfähig zu sein.
Nur nehmen wir mal an, wir hätten hier Ludwig Erhard 2.0 aus der politischen Mitte und anschlussfähig und er kann kommunizieren, ist populär, schaut gut aus, die Damen mögen ihn, was man alles haben muss, um als Politiker erfolgreich zu sein. Die Frage wäre halt dann nur innerhalb des Euros und der EU. Konsequent betrachtet müsste man ja dann Dinge, die jetzt gemacht werden auf EU-Ebene, nicht mehr mittragen. Die EZB müsste daran gehindert werden, asymmetrisch Anleihen so aufzukaufen, dass besonders die Schulden der Länder davon profitieren. Wir müssten zulassen, dass es zu Staatsschuldenkrisen kommt mit Restrukturierungen. Wir müssten die Target-2-Forderungen irgendwie doch runterfahren. Habe ich in einem anderen Podcast diskutiert, wo man unter Umständen, indem man das Geld eben anders investiert, die Tage-2-Forderung reduziert. Und man könnte ja auch Gold kaufen in Italien und mit dem Lastwagen nach Deutschland transportieren. Also es gibt ja Möglichkeiten, deutsche Interessen zu vertreten, die aber eigentlich ja politisch fast schon, in Anführungsstrichen, fast schon Kriegserklärungen an die europäischen Partner nahe kommen. Also insofern, wie würden Sie das dann angehen auf der europäischen Ebene? Weil es müsste ja Hand in Hand gehen. Es nützt ja nichts, wenn wir leistungsfähiger werden und dann noch höhere Tage-2-Forderungen aufbauen und noch mehr Geld in die anderen überweisen. Weil dann würde ich auch sagen, dann liege ich auch lieber in Hängematte da, anstatt für andere zu arbeiten.
Also ich würde sagen, dass vieles, was in den letzten Jahren auf der Ebene der Europäischen Union und natürlich auch mit Bezug auf die Europäische Zentralbank passiert ist, ohne die deutsche Zustimmung, vielleicht die versteckte deutsche Zustimmung, so nicht möglich gewesen wäre. Also ich glaube, dass immer noch in der Europäischen Union gilt, ohne die Deutschen geht es nicht. Ja, und wir haben in den letzten Monaten ja auch durchaus Dinge erlebt, die man vorher nicht so erwartet hätte. Ja, also zum Beispiel hat sich unsere Regierung beim europäischen Lieferkettengesetz enthalten, sodass dieses Lieferkettengesetz gescheitert ist, ja. Aber es ist politisch möglich. Also wir müssen ja nicht jeden Unsinn mitmachen. Vor allem dann, wenn wir erklären können, dass es vielleicht besser für ganz Europa ist, wenn wir viele wirtschaftspolitische Fehler nicht wiederholen. Und so gilt es natürlich auch für den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank. Ich glaube, die Europäische Zentralbank könnte nicht Staatsanleihen kaufen, wenn zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler sagen würde in der Tagesschau, das ist schlecht für die Geldwertstabilität, das hat negative Wachstums- und Verteilungseffekte. Also ich glaube, dann würde eine umfassende Diskussion einsetzen, die zwingendermaßen dahin zurückführen würde, dass man sich bewusst werden würde, dass der Währungswettbewerb innerhalb von Europa für alle europäischen Länder Wohlstand erzeugt hat. Ja? Also die Aufwertung der stabilen deutschen Mark gegenüber anderen europäischen Währungen war die Produktivitätspeitsche. Die deutschen Güter sind dann in anderen europäischen Ländern teurer geworden und das hat die deutschen Unternehmen gezwungen, die Effizienz zu erhöhen, bessere Produkte zu entwickeln und die daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinne konnten nicht nur dafür verwendet werden, dass man jetzt die Löhne erhöht hat in Deutschland und den Sozialstaat in Deutschland ausgebaut hat, sondern man konnte auch über die Europäische Union dann wieder in andere europäische Länder, zum Beispiel die europäische Agrarpolitik und europäische Regionalpolitik umverteilen. Also am Ende haben alle in Europa nicht nur die Deutschen, sondern auch die Südeuropäer von dieser Produktivitätspeitsche profitiert. Deswegen sehe ich es nicht unbedingt als Hindernis für den europäischen Integrationsprozess jetzt an, wenn wir jetzt zum Beispiel den Euro in einen Euro-Süd und einen Euro-Nord aufteilen würden. Dann würden wir viel Stress aus Europa rausnehmen und beide Seiten, sowohl der Norden als auch der Süden, konnten dann wieder davon profitieren.
Das klingt gut in der Theorie. Sie sehen mich jetzt, die Hörer hören uns ja auch nur, Sie sehen mich ja nicht, aber Sie sehen mich ja durchaus skeptisch jetzt, weil ich schaue mal der Warnung und sage mir so, wir haben alternde Gesellschaften, wir haben andere Traditionen, also Frankreich Planwirtschaft, Italien sehr unternehmerisch, aber immer gewusst an dem Motto, wir geben es dem Staat nicht. Alle sind gewohnt, dass umverteilt wird auf der europäischen Ebene, setzt mehr darauf, wollen mehr das süße Gift des billigen Geldes haben. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit. Und die Frage, die ich dann so ableite, die bei mir so mitwürmen, Sie sagen gerade, okay, es gibt dann unter Umständen hier Ludwig Erhard 2.0. Die Frage ist, dazu muss es uns aber echt nochmal richtig viel schlechter gehen. Und darum wäre meine Frage, muss nicht so eine Reform der EU auch aus anderen Ländern kommen, nicht aus Deutschland?
Ja, das ist die Frage nach dem Tipping Point. Wann ist der Schmerz so groß, dass die politischen Entscheidungsträger in einer Mehrheit gewillt sind, umzudenken? Ja, ich sehe natürlich schon, dass die Unzufriedenheit in vielen Ländern groß ist und dass auch die politische Polarisierung in vielen Ländern vergleichsweise weit fortgeschritten ist. Also wir haben ja alle dasselbe Problem. Alle Länder in der Europäischen Union leiden unter geringem Wachstum, vielleicht schon unter schrumpfenden Volkswirtschaften. Wenn wir die Preisentwicklung im Euroraum anders messen würden, wir leiden unter negativen Verteilungseffekten. Konflikten in allen Ländern und wir leiden unter einer sehr starken politischen Polarisierung, unabhängig davon, ob die Wählerschaften jetzt mehr ans rechte Ende oder ans linke Ende des Wählerspektrums wandern oder des Spektrums der politischen Parteien wandern. Also wir haben große Probleme und ich glaube es nicht, dass es die Lösung ist, dass wir die Probleme noch größer machen. Und deswegen, die Europäische Union ist sehr heterogen. Europa ist sehr vielfältig. Ich versuche in dem Buch auch deutlich zu machen, dass Europa immer von dieser Vielfalt gelebt hat. Und Vielfalt kann nur dann entstehen und fortbestehen, wenn wir nicht Europa politisch und wirtschaftlich, auch bezüglich der Ausgabenstrukturen, zentralisieren. Die Stärke von Europa ist der Binnenmarkt, die freie Bewegung von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit. Und nicht die Zentralisierung von finanziellen Ressourcen in Frankfurt und in Brüssel. Und da müssen wir weg. Wir müssen zurück zum Binnenmarkt und zur Freiheit in Europa. Und Freiheit bedeutet immer auch weniger Staat und nicht mehr Staat und auf keinen Fall mehr Zentralisierung.
Herr Schnabel, sind Sie ja Professor, haben damit natürlich per Definition mit jungen Menschen zu tun. Ich erinnere mich noch an meine frühere Erwerbstätigkeit bei BCG. Da habe ich ja auch ständig mit jungen Leuten zu tun gehabt. Das war das Tollste. Es kamen immer die smarten Leute von der Uni kamen und ich habe eigentlich immer enorm davon gelernt und profitiert. Das hat mich auch in gewisser Hinsicht damals zumindest noch geistig jung gehalten. Also ich habe diesen Vorteil, ich habe auch mit jungen Leuten zu tun. Jetzt wäre ich mal ganz neugierig. Die jungen Leute, die da kommen und bei Ihnen da studieren, die müssen doch von einer Krise in die andere fallen bei Ihnen. Also Sie sagen, wir machen Energie teuer, wir machen die falsche Klimapolitik, ich weiß, pointiere es ein bisschen, die Europolitik ist falsch, Gelddrucken ist falsch, Zinsen müssen hoch. Die müssen doch sagen, ich bin ja irgendwie am falschen Lehrstuhl, weil das ist doch überhaupt nicht das, was ich in meinen bisherigen 20 Jahren, was ich, wie alt die Leute sind, wie sie zu Ihnen kommen, gelernt habe. Teilweise haben sie sogar noch irgendwie Wirtschaftssozialkunde in der Schule gehabt, halt eh schon die wenigsten. Aber wenn sie es gehabt haben, dann haben sie doch gelernt, der Staat ist gut, der Markt ist schlecht, der Kapitalist ist ein dicker Mann mit Hut und Zigarre. Ich erinnere mich da an so eine Broschüre der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Wohnungsmarkt. Wie ist denn das mit Ihren Studenten? Da haben sie einen großen Weg zu gehen mit denen, oder? Bis die ihnen so folgen.
Richtig. Also ich habe einen langen Weg zu gehen. Also ich würde sagen, dass das für viele auch marktwirtschaftliche Prinzipien, wie ich sie natürlich auch noch in Hörsaal trage, und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen noch, die marktwirtschaftliche Prinzipien in Hörsaal trägt, das führt oft zu Überraschung und Verwunderung, oft vielleicht auch zu Irritation.
Aber noch nicht zur Anfeindung.
Nicht zur Anfeindung, nein. Es ist immer auch die Frage, in welchem Ton und in welcher Haltung Sie das transportieren. Und ich versuche sachlich zu sein. Ich versuche natürlich auch das, was ich sage, zu begründen. Ich versuche natürlich auch deutlich zu machen, dass ich nicht Dinge sage, wie ich die gestern in der Zeitung gelesen habe, sondern weil ich mir sehr grundlegend darüber Gedanken gemacht habe. Ich versuche natürlich auch zum Beispiel die Zeitdimensionen von unterschiedlichen Theorien abzugrenzen. Ich vertrete ja eher eine liberale wirtschaftliche Sicht. Und eine liberale wirtschaftliche Sicht heißt, ich muss erst gewisse Härten auf mich nehmen, um dann auf die mittlere bis längere Frist die Früchte zu ernten. Während der Keynesianismus eher verspricht, für Probleme eine kurzfristige Lösung zu haben, ohne dass es wehtut. Und ich bin natürlich auch ganz klar darin, dass wenn wir wieder eine positive Perspektive für unsere jungen Menschen erreichen wollen, dass wir erstmal durchs, ja, ich sag's mal extrem, durch das Tal der Tränen müssen, aber dass Reformen natürlich auf die mittlere Frist auch belohnen. Wenn ich jetzt mal auf diesen Prozess zurückschaue, wie ich das Buch geschrieben habe, der spiegelt im Wesentlichen auch in gewisser Weise mein Leben wider, weil ich natürlich als junger Mensch auch wahrgenommen habe, dass meine Eltern, die aus dem Osten von Deutschland oder aus Böhmen nach Deutschland gekommen sind, mit gar nichts durch dieses neue marktwirtschaftliche System die Möglichkeit bekommen haben, aufzusteigen. Das war nicht einfach für die, das war hart, aber die haben angepackt. Und weil sie angepackt haben, hat sich's gelohnt und sie konnten in die Mittelschicht aufsteigen. Und das ist was, was für die jungen Menschen heute nicht mehr möglich ist. Ja, sie können heute kein Vermögen mehr bilden, weil die Immobilienpreise aufgeblasen sind, weil natürlich im Vergleich zu vorangegangenen jüngeren Generationen auf aufgrund der Verluste bei der Produktivität natürlich die Einstiegslöhne deutlich abgesunken sind. Ja, und ich versuche den jungen Leuten einfach wieder eine Perspektive zu geben, zu sagen, na ja, es gibt die Möglichkeit, dass es auch wieder anders läuft. Ich habe das persönlich als junger Mensch auch so erlebt und mitgemacht. Das ist nicht einfach. Dafür müssen wir was leisten. Aber wenn wir was leisten, dann lohnt sich das auch. Und dann haben wir auch wieder eine positive Perspektive. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, und das ist wohl unbestritten, dann ist die Perspektive für die jungen Leute keine gute. Von daher würde ich sagen, dass ich persönlich als Professor eine bessere Perspektive zu bieten habe als viele Politiker heutzutage.
Zum Abschluss, das haben wir alles verstanden. Ich glaube schon, das Buch muss sowieso lesen. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und sage, okay, Sie schaffen es also Studenten, wahrscheinlich nicht alle, aber Sie schaffen es einige der Studenten, mental zu öffnen für den anderen Weg, den Weg der Freiheit, der Marktwirtschaft. Wie machen wir das mit dem Bundestag?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich erinnern, dass ich mal im Kanzleramt einen Vortrag gehalten habe über österreichische Konjunkturtheorie und die Wirkung der Geldpolitik. Und dass das dann auch irgendwann zu der Frage geführt hat, wie machen wir das politisch anschlussfähig? Aber da ist es natürlich nicht weitergegangen. Aber ich glaube, am Ende bemerken die Politiker natürlich auch, dass sie in vielen Fällen die Unterstützung von den Bürgerinnen und Bürgern verlieren. Ja, also viele wandern ab zu extremen Parteien. Es werden auch immer da neue Wahlmöglichkeiten geschaffen. Und deswegen werden früher oder später natürlich auch diese alten Volksparteien, die früher die Mittelschicht unserer Gesellschaft repräsentiert haben, gezwungen sein, umzudenken. Also wenn sie nicht ganz verschwinden wollen von der Bildfläche, dann werden sie natürlich auch gezwungen sein, sich auf ihre alten Stärken zu besinnen. Das heißt, zumindest glaube ich, für die Union heißt das Marktwirtschaft. Also ich habe das als Kind noch ganz klar erlebt oder als Jugendlicher in der Schule, dass die führende Partei in Bayern natürlich ganz, ganz klar für Marktwirtschaft und Leistung stand und das auch sehr offensiv vertreten hat und dadurch auch einen starken Rückhalt in der Bevölkerung gefunden hat. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir zu so einer Situation auch zurückkehren können.
Also ich würde es mir zumindest wünschen, damit Sie das Buch in der nächsten Auflage nicht mit meinem Untertitel versehen müssen. Also insofern, Professor Schnabel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und für unsere Diskussion. Ja, und viel Erfolg mit dem Buch.
Ja, ich hoffe, dass es ein Erfolg wird und dass es dazu führen wird, dass wir uns wieder mehr auf unsere Stärken und auf unsere Leistungsfähigkeit besinnen.
Das hoffen wir. Vielen herzlichen Dank.
BTO, Beyond the Obvious mit Daniel Stelter, geht gleich weiter.
Wir leben in Zeiten der Megathreats. Übermächtige Bedrohungen, für die wir keine Patentrezepte haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir aus früheren Fehlern lernen, korrigieren und umdenken. Und genau das nehmen wir uns in unserem Podcast Dirk und Huben, der Führungspodcast, dieses Mal vor. Ich bin Kai Dierke.
Tja, aber wie steht es eigentlich um die Fehlerkultur und den Umgang mit Fehlern im Management? Das ist ja die eigentliche Frage. Ich bin Anke Huben. Ein vergleichender Blick auf Manager in Politik und Unternehmen bietet sich da ja geradezu an.
Für dieses Thema haben wir einen perfekten Gast. Dr. Helene Bubrowski ist eine versierte Kennerin der Politik und von Politikern. Sie ist promovierte Juristin, Journalistin und war bis Ende 2023 Politikkorrespondentin der FAZ im Hauptstadtstudio Berlin. Seit Anfang diesen Jahres ist sie stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Und Table Media steht ja für Journalismus etwas abseits der lauten Schlagzeilen, sondern eher für Deep Journalism.
Und sie hat 2023 ein hochspannendes Buch über Politiker und ihre Lernbereitschaft geschrieben. Das heißt, die Fehlbaren, Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Und das Buch ist gerade deswegen spannend, weil sie darin zu einer neuen Fehlerkultur in der Politik aufruft, auch um der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken.
Also eine perfekte Basis für ein Gespräch über den Umgang mit Fehlern in der Politik und in Unternehmen.
Es geht um unsere paradoxen Ansprüche an Manager in Politik und Unternehmen.
Es geht um das Umfeld des Misstrauens und das Sägen am Stuhlbein, um Non-Pologies und Attacke als Wesensmerkmal des Politikers um die Fabel vom Skorpion und vom Frosch und um ein schwieriges Ökosystem mit digitalen Tattoos.
Na, und natürlich geht es auch immer um Schritte zu einer Fehlerkultur.
Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast, auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter in BTO.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Halten wir fest. Die Probleme Deutschlands sind bekannt. Und es sind nicht die Probleme, die Anlass zur Sorge geben, sondern das mangelnde Problembewusstsein der Politik. Diese leugnet die Probleme oder aber beschränkt sich auf Scheinmaßnahmen, die so tun, als würde gehandelt werden, ohne wirklich etwas zu bewirken. Je mehr sich jedoch dieser Eindruck verfestigt, dass die führenden politischen Parteien mehr Wert auf ihre ideologischen Projekte legen, als um die wirkliche Lösung von Problemen, während die Probleme sich immer mehr verschärfen, dann ist die Gefahr für Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt erheblich. Ich denke, dann helfen uns auch weitere Gesetze zur Förderung von Demokratie und zum Kampf gegen Rechts herzlich wenig. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.